Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Trotz Winter, trotz Russenpeitsche, trotz Erkältungen und Frieden und allem, Dele Blocher ist immer da, Freitag für Freitag. Sie sind, glaube ich, der einzige Schweizer, der kein Krankheitsproblem hatte im Winter, oder?
Nein, ja.
Wie machen Sie das?
Ja, ich habe geimpft. Ich weiß nicht, ob es wegen dem ist. Aber ich habe vor vielen Jahren, da, wo wir dort den grossen Sturm hatten, der Lothar, da, zur selben Zeit, habe ich so eine verrückte Grippe aufgelesen. Und seitdem tue ich immer im November gegen Grippe impfen. Und seitdem hatte ich nie mehr Grippe gehabt. Jetzt sagen sie allerdings, die Grippe, die jetzt hier rumgehen, die sind ja von einem Virus. Und das nützt sie nicht, die anderen sind von einer Bakterie. Und wenn man nicht behandelt, dann weiss es ja auch nicht. Also man weiß es auch nicht wichtig tun, vielleicht habe ich ja noch eine, das weiss man nicht.
Und Kälte, wie haben Sie die überlebt? Ist ja gleich außergewöhnlich gewesen das Jahr, oder?
Ja, Kälte habe ich noch gerne im Winter. Ich habe gerne, wenn es kalt ist. Muss ich auch gut einmummeln, oder? Und wenn man sich warm anlegt und laufen und so, das muss also das Gesicht, das man hat, gut, also ich muss gut abdecken, weil ich so ein bisschen Bluterkrankheit habe. Wenn ich nicht abdecke, wird es da schwarz, weil Blutkörper kallen. Und dann kommen die Blutkörper in Gefahr, dass sie ins Hirn nicht kommen. Darum muss man gut abdecken, sobald es unter Null ist, damit man das die Gefahr nicht hat. Aber sonst ist also, ich finde es schön, wenn es so kalt ist.
Eben, Sie sind in Berner Oberland gewesen, sind wir ja letzte Woche gewesen.
Ja.
Wie sieht denn eigentlich so ein Tagesablauf aus? Sie können nicht den ganzen Tag im Zimmer rein sitzen und irgendwie über die Schweiz nachdenken, oder?
Ja, könnte ich schon, aber also, ich gehe nicht hin, weil wir haben ein grosses Zimmer, Stuben und Schlafzimmer, wie das ist, oder? Und dann miete ich immer noch ein kleines Zimmer. Miete. Ja, dann am Gang, das ist mein Büro. Und da kann ich schreiben, lesen, auch zur Nacht, störe ich die Frau nicht und so, oder? Und ich gehe jeden Tag ein paar Stunden laufen. Und das war wunderbar jetzt gewesen, natürlich. Das ist erstens Schnee, im Schnee gelaufen ist im Winter schön. Zweitens, es war oft sonnig, aber kalt.
Eben da unten war immer Nebel, oder?
Ja, da war es sonnig und kalt. Also sehr kalt, oder? Aber wenn man hier läuft, merkt man, da warm angelegt ist, merken wir das nicht. Und ich denke immer an die Eskimo und so weiter. Die leben ja auch und in dieser Kälte. Nein, und wir haben jetzt auch gar Autos, es sei so wahnsinnig, der Winter. So verrückt ist jetzt das auch wieder nicht gewesen. Also, wenn ich mich erinnere an meine Jugend und so weiter, hat es immer wieder so kalte Winter
gegeben. Gut, hat es auch keine Klimaerwärmung gegeben, oder?
Ja, gut. Das ist das andere, oder? Aber ich weiss noch, wo ich studiert habe, in den 60er Jahren, wo es da der Zürichsee gefroren war, oder? Also, das ist nichts Aussergewöhnliches, oder? Mhm. Der Mensch meint immer, wenn die Temperatur, wenn es heiß ist oder wenn es kalt ist, das ist jetzt etwas Wahnsinniges, das hätte es noch nie gegeben. Und sie haben gar nicht gern, wenn man sagt, ja, da und da ist es auch gewesen. Weil sie wollen ja immer eine Katastrophe daraus machen. Ja, das hat man jetzt halt. Jetzt sieht man es, wie kalt das ist, oder? Das ist eben die Klimakatastrophe. Jetzt ist es wieder wegen der Kälte oder wegen der Wärme. Der Mensch hat immer das Gefühl, die Welt gesunder, an jedem ein nicht ganz normalen.
Ja, aber der Ausdruck ist ja noch schön, die Russenpeitsche, oder?
Ja, da habe ich ja. Ich weiss gar nicht, wo das herkommt. Ich meine, das ist ja...
Das ist ja fast schon diskriminierend, ja, nicht Russen,
ich, oder? Ja, mir entwundert, wieso dass das eigentlich nicht Rassismus ist. Ja, oder? Wie wenn die Russen nur Peitsche hätten, oder? Also, gut, also ich habe es nicht erfunden und ich brauche es auch nicht, aber es ist eigenartig, oder? Ja. Und es ist eben auch eigenartig, wenn etwas gesagt wird und alle sagen, dann macht es nichts, oder? Dann ist, aber wie, wenn das irgendeiner sagt, dann kann er auch dran kommen, oder?
Also wichtig ist einfach in den Temperaturen, dass es immer gut geheizt ist. Ist vielleicht nicht überall so. In der U-Haft zum Beispiel hat der Herr Vincent im Moment alle relativ kalte Nächte, oder?
Oh, da weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er ist in einem Gefängnis und Untersuchungshaft nicht geheizt wird. Also,
das ist nicht sein Hauptproblem
im Moment, oder? Nein, nein, also die Temperatur ist wahrscheinlich nicht das Schlimmste. Aber es ist Untersuchungshaft. Und
wir machen jetzt den Wechsel zum Pierin Vincent, ja. Chef von der Raiffeisenbank, langjähriger,
ja.
Superstar von der Schweizer Banker, muss man auch sagen, der jetzt plötzlich ein Strafverfahren hat.
Ja. Also zuerst einmal sagen, sag es nicht dort zuerst, wo er in der Untersuchungshaft ist. Unwohl war mir immer gewesen, dass er so ein Superstar sollte sein. Und zweitens, dass er da so hochgejubelt wird wegen dieser Raiffeisenbank. Er hat sich dann noch abgehoben immer von der anderen Bank. Und er hat gesagt, ja, das sind quasi Gauner und wir sind die anderen, oder?
Er war ein bisschen Jesus gewesen von der guten Bank, oder? Ja.
Das ist ja immer verdächtig. Also das ist verdächtig. Da, wenn Menschen sich so aufführen. Und zweitens, ich war vor manchem Jahr bin ich in St. Gallen gewesen, im Hauptsitz von dieser Raiffeisen, also in dem Revier, wo der Hauptsitz ist. Da sind auf der Straße vom Trottoir alles rote Teppich ausgelegt in der Hauptsitz.
Ja, da heisst ja, der Kunde ist der Star, oder?
Ja, tut man so. Also rote Teppich sind ja sowieso für eine Demokratie eher ein bisschen zwiespältig, oder? Das ist ja ein königlich-kaiserliches Attribut mit dem roten Teppich. Das mag ich nie gern, wenn man über rote Teppiche laufen muss, oder? Ich sehe, wir müssen da als Bundesrat in diesen Ländern, aber auch als Industrielle, wenn wir da kommen, haben sie da rote Teppiche ausgelegt. Gut, und ich sage, ja, das ist jetzt halt, für die Länder gilt jetzt das, oder? Das sind ja Monarchien oder Diktaturen, ist ja gleich. Aber das ist mir immer unheimlich gewesen, weil Raiffeisen ist ja eine Genossenschaftsidee von einer Sparkasse eigentlich.
Ja, der kleine Mann.
Von der kleine Mann, oder? Wenn ich denke, was für Leute da dahinter sind, oder? Wenn ich mich erinnere, in die Gründer von der Raiffeisenbank im Münstertal, also dem abgelegenen Ding, wo ich da das Ehrenbürgerrecht habe, wo Lülü sei, das höchste Dörfli von Europa, oder? Wie dort der damalige Lehrer, Gemeindepräsident und Gemeindeschreiber, der war alles gewesen, oder? Das ist eine Gemeinde mit 35 Stimmberechtigten, das ist eine kleine Geschichte. Aber die haben dann die Raiffeisenbank aufgebaut und so weiter. Und die hat man nachher in das Grosse gezogen, oder? Und sie haben auch nachher, sie sind auch unglücklich gewesen. Sie haben gesagt, ja, da verlieren wir jetzt da. Die Idee, wo wir selber so eine Sparkasse
haben. Eben, die Idee war ja, dass jeder Genossenschafter wird von dieser Bank, oder?
Jawohl, ja. Und das war er auch gewesen, natürlich. Aber wenn das so gross ist, das ist ja wie mit dem Mikro, oder? Das ist auch jeder. Wir machen so, Werbung.
Ja, neue Kampagne,
und
ja.
Sagen, ich bin Eigentümer der Mikro, oder?
Sind Sie auch?
Ja, natürlich. Das sind alle, die dort dabei sind. Und ja, da war ich an der Baselfasnacht, das war noch lustig gewesen. Da ist ein Kloschach da mit verlumpet und ist am Strassenrand. Und dann haben die Leute so geschaut. Hat er gesagt, schaut doch nicht so blöd, ich bin der Eigentümer vom Mikro. Oder? Also es geht ja nicht an sie. Aber die Raiffeisen hat dann wollen die grösste sein, oder? Und ist heute eine der grossen Hypothekarbanken. Und ich weiss nicht, ist die too big to fail Problematik auch bereits, oder? Und dann einer, der so wahnsinnig gut gejubelt wird, der passiert. Jetzt sagen alle, ja, das hätten wir jetzt nie gedacht. Betrüger. Und Gauner, ich weiss ja nicht, ob...
Hör, wir müssen aufpassen, ist er jetzt ein Betrüger und Gauner?
Der ist ja noch nicht verurteilt, also. Und das heisst immer am Schluss, schreiben dann mal Zeitungen, er ist ein Gauner und ein Betrüger und weiss ich was. Und dann schreiben sie als letzten Satz noch.
Das gilt die Unschuldsvermutung.
Also zuerst machst du zum Gauner, nachher schreibst du aber, es gibt ja noch die Unschuldsvermutung.
Aber ist er jetzt einer?
Das wollte ich nicht machen, das weiss ich auch nicht, aber er ist der Verdacht besteht, dass er einer ist. Mhm. Bis einer in die Untersuchungshaft kommt, dann muss ja der Richter bewilligen, muss etwas dran sein an der Sache. Sonst kämen wir jetzt also nicht gerade in die Untersuchungshaft.
Aber was hat er denn genau gemacht? Also bei der FIMA, das ist Finanzmarktaufsichtskommission, ja. Hat man irgendwie, haben zwar alle gesagt, es sei etwas komisch gelaufen, ist aber niemand so richtig rausgekommen. Die hat das Verfahren dann, glaube ich, eingestellt. Ja. Was hat er denn genau gemacht?
Also, die FINMA, das ist die Finanzaufsichtsbehörde, die muss schauen, dass in den Banken und im Finanzbereich, dass da ein ordnungsgemäßer Ablauf ist. Und die hat festgestellt, der Herr Vinzenz hat als Präsident von der Raiffeisenbank Sachen gemacht, die nicht gehen. Jetzt, ob es das strafrechtlich ist oder nicht, hat man nicht gewusst, aber er hat sich bereichert, auf irgendeine Art und Weise bereichert. Oder der Verdacht besteht, er hat sich bereichert. Und FINMA, wenn das der Fall ist, dann hat sie Massnahmen, die sie angreifen kann. Aber die kann keine strafrechtlichen Massnahmen machen und jemanden strafrechtlich verurteilen, gemäß dem Strafgesetzbuch. Aber sie kann bei nicht ordnungsgemäßer Geschäftsführung kann sie jemandem sagen, du darfst keine so eine Stelle mehr bekleiden. Du musst zurücktreten, das geht nicht, oder? Und da, er ist ja dann plötzlich überall zurückgetreten. Er ist ja dann noch Versicherungs-, ich glaube, bei der Helvetia oder so, ist er, glaube ich, noch Versicherungspräsident geworden. Ist ja plötzlich überall zurückgetreten. Das ist sicher auf Druck von der FINMA passiert. Und als er überall zurückgetreten ist, hat die FINMA gesagt, ja, jetzt tun wir nicht mehr ermitteln.
Eben, und der hat alle ganz
unter unserem Ding. Ja. Also, und ja, und ist nicht mehr unter unserer Aufsicht. Und wir können ja als Massnahmen auch nicht mehr, als dass er überall muss zurücktreten. Und das hat er jetzt von sich aus gemacht. Aber anscheinend ist das, was er gemacht hat, auch strafrechtlich relevant. Und darum hat ja, ich weiß nicht, wer die Anzeige gemacht hat, also der Staat hat eine gemacht, wer im Staat weiß ich nicht, vielleicht die FINMA hat das weitergeleitet und hat gesagt, die von der Staatsanwaltschaft, die müssen da ermitteln, dann können die natürlich von sich aus tätig werden. Und die Bank selber, die Raiffeisenbank selber, hat auch eine Strafuntersuchung verlangt.
Das ist ja noch interessant. Ich meine, da merkt man jetzt, dass seine ehemaligen Kollegen oder Untergebenen oder angestellten Freunde sich von ihm distanzieren, oder?
Ja, gut, aber man muss auch sehen, ich finde es komisch, dass man überall sagt, ja, ist schon komisch, seine ehemaligen Freunde auch. Ja. Wenn einer ein Verbrechen begeht, muss ich ja auch gegen einen Freund vorgehen. Ich meine, nur weil er miteinander in der Geschäftsleitung war, kann er doch dann nicht schlüpfen lassen. Das ist das Normalste. Jetzt besteht natürlich der Verdacht, das haben ein bisschen lange gewartet, oder? Erst, als sowieso eine Untersuchung gab, sind sie gekommen. Und da besteht natürlich der Verdacht, dass sie selber auch drin sind. Oder? Dass sie sagen, ja, wir haben ja das gewusst und wir haben das auch gemacht. Und wenn gefragt wird, was hat er eigentlich gemacht im Detail, das weiss ich auch nicht. Aber so, wie es aussieht, ist das ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Er war an der Spitze der Bank und hat geschaut, dass er selber ein Geschäft machen kann auf Kosten der Bank. Also, die klassische Situation ist die, man hat nebendran noch eine Beteiligung an einer Firma, wo die Bank, die man führt, also die Raiffeisenbank, ein Geschäft macht mit der. Jetzt kann er schauen, dass Bedingungen für dieselbe Firma, die ihm gehört oder teilweise gehört, natürlich sehr gut sind. Das heisst, schlecht sind für die Raiffeisen. Dann
das ist ein Interessenkonflikt.
Das ist ein Interessenkonflikt, wenn er überall vor, darum bin ich zum Beispiel immer ganz hart mit den leitenden Angestellten. Immer kommen sie, ja, ich könnte nebendran auch noch das machen und das machen, weisst. Und dann bist du sofort bist gefangen. Es darf kein Interessenkonflikt geben zulasten vom Unternehmen. Das ist der gleiche Fall wie der Fall Hildebrand. Er hat als Präsident von der Nationalbank wäres Geschäft gemacht. Etwas, wo die ganze Welt, was in der Notenbank sind, das darf ja nicht wahr sein. Nur in der Schweiz hat man gesagt, weil er eben verhängt ist überall, hat man gesagt, ja, es ist ja nicht so viel gewesen. Und, ja, es ist die Frau gewesen. Dann ist ja rausgekommen, dass er es war und dann ist ja zurückgetreten. Das ist ein typischer Interessenkonflikt. Ich weiss auch nicht, warum er nicht strafrechtlich belangt worden ist, muss ich auch sagen. Weil man hat dann gesagt, das sind nicht gegen ein Reglement. Ja. So eine Selbstverständlichkeit schreibst du in das Reglement.
Aber jetzt haben Sie gerade den Hillebrand angesprochen, den Philipp Hillebrand. Man hat schon ein bisschen den Eindruck, bei den grossen Bankern, wenn man ein bisschen zurückschaut, oder? Also Marcel Ospel, Lukas Mühlemann, der Vinzenz jetzt, der Hillebrand, dann der Hummler natürlich in St. Gallen. Die Karriere endet nie schön, oder?
Nein.
Ist das Gesetzmäßigkeit oder ist das jetzt ein Zufall?
Nein, also erst muss man sagen, der so eine Karriere hat, sage ich immer, der ist auch mit einem Bein in der Kiste. Das ist so eine exponierte Situation. Da musst du aufpassen.
Aber in der Industrie gibt es ja das weniger, oder?
Ja, sie haben natürlich weniger Möglichkeiten
als im Finanzbereich, oder? Was Hella ist vielleicht jetzt Ausnahme gewesen?
Ja, gut, sie haben ja weniger. Ja, der ist ja nicht strafrechtlich belangt worden. Ja. Das ist ja nicht eine strafrechtliche Sache gewesen. Aber im Finanzbereich, dort ist es natürlich viel einfacher möglich, weil es ist ein kurzfristiges Geschäft, oder? Und industriell ist es schwieriger. Und der kommt dazu, dass die Industrie natürlich kleinere Dinge sind. Gibt es natürlich auch das eine. Wird dann nicht so ein Theater geben, aber das gibt es auch in der Industrie, dass einer plötzlich einen Angestellten da anfängt, Geschäft machen, neben draussen. Man merkt es erst nicht einmal, wo zu Lasten vom eigenen Unternehmen ist und dann wird auch eingegriffen. Also das ist immer, der Interessenkonflikt ist schon eine gängige Methode zum reich werden. Und weil sie so immer in den Graubereich gehört, oder? Dann sagt man, ja, weißt du, und immer sind es ja gute Leute. Der Vinzenz hat aus dieser Bank etwas gemacht. An der Grösse.
Ja,
oder?
Ja,
der hat gemacht. Und er war ein Blender, gewesen, oder? Und ein Liebling, gewesen, weil dann auch noch auf Grossbanken los ist, oder? Hat sich auch noch gut gemacht. Und dann hat man es nicht gedacht. Und immer, wenn man es nicht denkt, dann ist es eben gefährlich.
Jetzt ist noch interessant bei dem Fall, Sie haben ja dort auch eine Erfahrung gemacht, eben, ich glaube vor 8 Jahren war das die Hausdurchsuchung bei Ihnen. Beim Vinzenz, das war im Fall Hillebrand, jetzt auch die Hausdurchsuchung. Ist das nicht auch ein bisschen so, die absolute Transparenz von der Anklagebehörde? Also beim Vinzenz weiss man, was die Staatsanwaltschaft alles macht, ist auch ein bisschen ungerecht gegenüber dem, wo eben die Unschuldsvermutung gilt, oder?
Ja, natürlich. Das ist natürlich das grosse Problem. Und da muss ich sagen, in diesen Vermögenssachen, da sind es also viel. Also es ist, hat mir letztes Jahr einer gesagt, weißt du, kommst viel besser weg, wenn einer versüßt ist, als wenn du die Steuern nicht zahlst, oder?
Ja, bei dem Postauto wird ja nicht einmal einer ermitteln, oder?
Ja, gut, das ist ein anderes. Das ist wieder ein anderes Problem. Aber auch, das ist auch ein Interessenkonflikt natürlich. Aber es ist eben so, bei der Untersuchungsbehörde, also ich habe jetzt in meinem Fall gedacht, oder? Das war ja eine rein politische Sache. Man hat, oder, da hat man einfach geschaut, dass man jetzt, und das ist ein Staatsanwalt, wo natürlich alles verhängt war, mit der politischen Behörde, und die haben gesagt, jetzt kommt der dran, der Blocher, und zwar wegen, was hätte ich sollen dran kommen sein? Ich hätte geholfen, einem das Bankgeheimnis zu verletzen. Also, nein, es ist ja kompliziert. Ich hätte einem geholfen, wo einem anderen geholfen hat, das Bankgeheimnis zu verletzen. Also völlig nebensächliche Geschichte. Und da muss einer 1,5 Jahre lang in eine Strafuntersuchung. Erstens, was das kostet. Natürlich. Ich bin in allem, alles aufgehoben, es war nichts dran gewesen. Aber 1,5 Jahre haben sie gleich alle Untersuchungen gemacht. Und das hat mir 250.000 Franken gekostet. Das kann ich ertragen. Aber ein anderer Parlamentarier verjagt es dann, oder? Und das Parlament hat noch gesagt, ja, dann tun wir die Immunität nicht aufheben. Der hat ja mit denen geredet am Tag, bevor er vereidigt ist. Und er war ja erst Nationalrat gewesen, oder findet es dann alles. Und am Schluss, ich weiss noch gut, der Löwram, der Bischof da, die haben schon gerufen, den Blocher müssen wir verurteilen, bevor man es überhaupt untersucht hat. Und nachher sitzen die da wie Richter in der Kommission. Ich bin hier gekommen. Das müssen wir uns einmal anhören, oder? Und ob man ihm die Immunität aufheben soll, da hockt der Bischof unten. Der Löwe hat einen vorne am Tisch.
Der Bischof ist CVP, oder?
CVPler, ja. Der Löwe, wenn er sieht heute noch, oder? Sag ich, ja, das sind die, die gesagt haben, den musst du verurteilen, jetzt bin ich aber Richter und schaue, kann man ihm die Immunität behalten. Da haben sie null Chance, oder? Aber das ist eine politische Verquickung. Nachher, wenn es dann freigestellt worden ist, hat der Staat gesagt, ja, dann müssen wir jetzt da kommst du noch 150'000 Franken über von diesen 250. Kostet also am Staat auch noch 150'000, oder? Für einen völligen Rabbis. Aber das ist jetzt die politische Verhängung. Und das ist ja, eigentlich auch nicht gewusst, dass das in unserem Staat möglich ist, oder? Dass Politik so kann, die Rechtsverfolgung instrumentalisieren. Habe ich immer gedacht, das ist in der Schweiz nicht möglich. Aber bei den Ding und bei der, und dann der, jetzt beim Herr Vinzenz, wir haben ja nur den Verdacht, aber der Verdacht ist also ein einfach, also es ist nicht eine komplexe Sache. Und dann ist jetzt halt die Frage, hat der da ein Unternehmen geschädigt, und ist ein Interessenkonflikt und macht das etwas oder nicht? Also da muss jetzt die Strafbehörde
ja, untersuchen. Das war, glaube ich, 2007 gewesen. Kommen dann natürlich dann alle gerne noch vor Jahresfristen, oder?
Ja, da gibt es dann. Also ja. Bei der Strafuntersuchung, da wird es schwierig sein, vor Jahresfristen, wenn es erst jetzt aufgeflogen ist, oder? Ja, ja. Also, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber es ist eine grundsätzliche Frage. Und man darf auch nicht schnell so Strafuntersuchungen machen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wenn der in der Ding ist, in der Untersuchungshaft, gut, es ist ja, wäre ja noch gerechtfertigt, wenn er etwas noch verdecken kann, oder? Also, dann nimmt man ja in der Untersuchungshaft, sonst tut er alles.
Ja, klar.
Oder
Fluchtgefahr,
oder?
Aber ist die Chance also, auch ist Chance.
Also bei so einem Fall, da wird er dann an, muss er dann auch ausgeliefert werden. Also, das ist...
Haben Sie ihn eigentlich kennt persönlich?
Ja, Vinzenz habe ich kennt.
Ja, du,
hat er auch seinen Vater kennt.
Ja, das ist ständig auch gesehen, ja.
Ja, da haben wir vorhin die Asten im Bündner Oberland. Da. Die kommen aus dieser Gemeinde, da, der Sauberhofer Rutenlied. Ich kenne die Gemeinde gut, weil da haben wir noch eigentlich Kraftwerk gehabt. Das war eine Konzessionsgemeinde. Ja, ja. Weil die Bach haben, die nicht durchgeht, oder? Und darum habe ich die kennt. Aber...
Sind Sie partout mit dem?
Nein, mit dem Sohn bin ich nicht per Du, mit dem Vater bin ich per Du gewesen. Ja. Aber natürlich kommen die auch aus nicht gerade industriellen und Milieu und passen dann auch weniger auf, oder? Das ist
ja, und das ist natürlich gleich eine Erfolgskarriere, oder?
Der ja, natürlich.
Der ist ja nicht gerade so einfach. Gut, der Vater war jetzt ständig dran für den Vater, aber er hätte sich ja nur
schaffen. Nein, das ist, und er hat es ja gut gemacht. Ja. Aber es kommt, man muss, da vergisst man immer, Leute, die es gut machen, denken wir ja nicht, dass es könnte etwas hinten dran faul sein. Das ist ja so, da muss man immer aufpassen. Und ich sage nochmal, für mich war es unheimlich gewesen, ich schaue dann so auf Äußerlichkeiten, als ich da die Teppichgeschichte gesehen habe in St. Gallen, habe ich gesagt, da stimmt etwas nicht, da stimmt einfach etwas nicht. Das macht ein normaler Chef nicht. Ich habe einen anderen Ort gesehen, ich weiß noch, bei der Abonia Forster, wo der Öle das übernommen hat und dann so mit Licht, wenn die Leute gesagt haben, wenn es rot ist, ist er hässig und wenn es blau ist, ist eine gute Laune und so. Ja, das sind einfach komm, das ist eben auf Person zugeschnitten. Und da oben ist einer ein Besonderer, oder? Und das ist halt eben gefährlich, weil der oberste Chef ist ein Diener, das ist der oberste Diener. Und das ist unschweizerisch, dass man die Leute oben so aufblasen.
Also sind wir gespannt, wie das weitergeht, verfolgen wir auch. Da ist Dele Blocher war aus der Russenpeitsche, aus Herliberg. Ich freue mich nächste Woche wieder. Dann sollte der Frühling endlich anfangen. Dele Blocher, schönes Wochenende und bis dann.